Also, jetzt die Vielfalt der Anbetung, Teil 2. Ich habe euch versprochen, wir reden über drei verbreitete Missverständnisse, wenn es um Anbetung geht. Das erste Missverständnis hatten wir. Anbetung ist nicht dasselbe wie Liedersingen. Aber Liedersingen ist ein großer Teil, ein wichtiger Teil, eine wichtige Form der Anbetung. Aber es gibt daneben auch noch viele andere Formen, wie man Anbetung ausdrücken kann. Jetzt komme ich zu einem zweiten, sehr verbreiteten Missverständnis. Ich mache einfach mal hier das Licht an, mir ist es zu dunkel hier vorne. Ich hoffe, ihr seid einverstanden, sonst nickt ihr mir nachher weg. Ein verbreitetes Missverständnis ist das. Anbetung ist gleich Lobpreis. Und die ersten Lobpreisleiter unter euch, die kriegen jetzt schon einen Schock und denken sich, huch, habe ich da was falsch verstanden? Normalerweise verwendet man diese Ausdrücke mehr oder weniger austauschbar. Anbetung, Lobpreis, man meint irgendwie dasselbe. Man meint irgendwie das, was man da im Gottesdienst zum Beispiel in so bestimmten Teilen tut. Ja? Manche sagen, wir haben eine Anbetungszeit, manche sagen, wir machen Lobpreis. Also das ist so ein bisschen, das geht so ein bisschen durcheinander. Das Gleiche gilt natürlich auch für zu Hause, wenn man da jetzt das in der stillen Zeit tut. Manche sagen, ich nehme mir Zeit für Anbetung, manche sagen Lobpreis. Das ist so ein bisschen austauschbar. Aber es lohnt sich dennoch, mal kurz darüber nachzudenken, dass wir da nicht in Missverständnis reinkommen. Auch hier ist es so wie mit dem ersten Missverständnis, dass das gerne von Anbetungsfreunden wie von Anbetungsfeinden ins Feld geführt wird. Ja? Die Anbetungsfreunde sagen, ja, hurra, wir brauchen endlich mal eine Betonung auf den Lobpreis und auf dem Lob. Oder man sagt auf dem Loben und Danken. Ja? Und was sie damit meinen, ist, dass es in unseren Gemeinden oder überhaupt im menschlichen Leben eine natürliche Tendenz gibt, eher zum Jammern, zum Kritisieren, die Dinge negativ zu sehen. Jemand hat es gestern gesagt, auch in der Pädagogik, ja, wird es gesagt, dass das Loben eigentlich sehr selten geworden ist. Ja? Sowohl Menschen gegenüber, wenn ihr mal überlegt, wie oft ihr Menschen mal ausdrücklich lobt und wie oft ihr Menschen ausdrücklich kritisiert, dann werdet ihr schnell merken, dass die Waagschale auf der Seite der Kritik und des Klagens eigentlich sehr viel schneller nach unten geht. Insofern sagen also die Vertreter der Anbetungs- und Lobpreisbewegung, ja, es ist gut und wichtig, dass wir jetzt endlich mal den Lobpreis wieder entdecken. Ja. Und man sieht auch, dass in der neueren Bewegung der Anbetungsmusik am Anfang ein sehr starker Impuls auf Lobpreis lag. Ja? Das heißt Lobpreis im Sinne von Lob Gottes. Kommen wir gleich mal ein bisschen näher zu. Ich war mal eingeladen in der Gemeinde, die wollten auch ein Seminar machen, so ähnlich wie dieses hier, in der Gemeinde, die ja auch etwas zögerlich eher mit dem Thema umging. Die hatten auch so ein Musikteam, die das dann da ein bisschen einführten und jetzt wollten die sich da mal informieren. Dann haben sie mich vorher eingeladen in den Ältestenkreis und sagten dann, ja, was wollen Sie denn da sagen? Und ich habe ihnen so ein bisschen das gesagt, was ich vorhätte zu sagen. Und dann sagte also da eine Schwester aus der Runde, sagte, ja, also das mit dem Loben und Danken, das... Was? Eine Schwester. Nein, es war wirklich eine Schwester. Es war eine
so,
Diakonisse.
Nein,
nein. Es war eine Diakonisse. Sie sagte, also ja, mit dem Loben und dem Danken, das finden wir ja ganz gut, aber diese anderen Sachen da, die Sie da sagen über Gebet und Musik und Gottesdienstgestaltung und so, das wollen wir doch lieber nicht so. Ja? Aber das, wenn Sie in unserer Gemeinde mal sagen würden, dass Sie Gott mehr loben sollen, das fänden wir doch gut. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist nicht das ganze Bild. Ja? Ich würde gerne doch irgendwie die ganze Geschichte erzählen. Aber ich habe gesagt, ich komme auch, wenn Sie mir sagen, ich soll nur das sagen, dann sage ich auch nur das. Naja, jedenfalls haben Sie mich einen Monat später dann ausgeladen. War ich also dann nicht da. Also das ist das, was die Freunde und Förderer sagen. Auf der anderen Seite gibt es auch die Kritiker, die genau das an der Anbetungsbewegung auszusetzen haben, dass sie sagen, hier wird einseitig immer nur das Lob Gottes betont. Immer nur das Positive. Wir hatten das vorhin schon ein bisschen in der Austauschrunde, dass viele das als eine Einseitigkeit empfinden, dass es immer nur Hurra heißt, ja, immer nur mit wehenden Fahnen, uns geht es gut und der Herr ist gut, und so Lobpreis verstanden wird. Ja. Und das ist für viele dann auch nicht nachvollziehbar und die empfinden das als ein bisschen einseitig, weil sie sagen, ich fühle mich einfach nicht immer nach Loben und Preisen. Ja. Und unabhängig davon, dass ich mich nicht immer so fühle, gibt es einfach in der Bibel da eine weitere, eine größere Breite als nur Lob und Preis. Ja. Und deswegen gibt es da also auch Anfragen, ob das denn wirklich so sein soll. Ich habe es mir deswegen angewöhnt, zwei Sachen zu machen. Erstens, und das bitte ich euch auch bewusst zu hören, wer gerne Lobpreis sagt, der soll auch gerne weiterhin Lobpreis sagen. Das ist jetzt mehr eine, mal um hinter die Wörter zu gucken, das zu verstehen. Wenn man weiß, was man meint, darf man auch gerne Lobpreis sagen. Ja? Das ist nur mal für, ihr müsst jetzt nicht alle euren Sprachgebrauch ändern. Aber um des Verstehens willen würde ich jetzt mal sagen, hier wieder mein Gleichzeichen durch ein Ungleichzeichen ersetzen. Anbetung ist nicht dasselbe wie Lobpreis. Was ich damit meine, versuche ich jetzt wieder zu erklären. Ich mal wieder den ganzen Kuchen, hier ein großer Kreis. Das ist der ganze Kuchen der Anbetung. Wir haben vorhin bei dem ersten Missverständnis über Ausdrucksformen der Anbetung geredet. Formen, wie drücke ich Anbetung aus? Ja, mit Liedern, mit Gebeten, mit Tanz, mit Musik, mit Kunst und so weiter. Jetzt reden wir über die Inhalte. Das ist nochmal ein anderes Kapitel. Die Inhalte der Anbetung. Was drücken wir da eigentlich aus? Was sagen wir eigentlich, wenn wir nicht dauernd nur sagen wollen, wir beten dich an? Das wäre ja die Reinform der Anbetung. Ja? Aber man kann ja doch mehr sagen als das. Ja? Das ist wie in der, jemand sagt nochmal, ich glaube, du sagtest das eben nochmal, ja, vieles ist hier irgendwie wie, wenn man verliebt ist. Ne? Also sowohl bei den Ausdrucksformen, man ist da kreativ, man denkt sich was aus, man schreibt Lieder, man stellt mal ein Blümchen hin, sowas. Ja? Und genauso ist das auch mit den Inhalten. Natürlich ist das Kernwort, wenn man verliebt ist, das will auch der andere gerne hören, ich liebe dich. Ja? Aber wenn man nichts anderes mehr sagt, dann kommt vielleicht mal die Nachfrage, was meinst du denn damit? Ja? Kannst du auch mal was anderes sagen oder so? Ja? Also, auch hier ist es jetzt so, dass ich sagen würde, ein großes Stück des Kuchens, der Inhalt der Anbetung ist tatsächlich Lob. Und ich nenne mal, um das Wort Lobpreis ein bisschen aufzudröseln, Lob und Preis. Ja? Das ist ein altes Wort, aber nur damit man das, wenn man das so auseinander nimmt, dann merkt man, also Lobpreis ist ja an sich kein Wort der deutschen Umgangssprache, ja. Aber loben und auch preisen, ist beides noch Wörter, die man auch im normalen Leben findet, ja. Man soll Kinder loben, ja, und er pries das in den höchsten Tönen an, das sagt man zum Beispiel, ja. Oder, irgendeine Ware anpreisen, oder, was? Auspreisen, das ist wieder was anderes. Also, und das ist tatsächlich ein großes Stück des Kuchens. Und die Gründe sind die, die ich eben im Grunde schon gesagt habe, dass das tatsächlich zum Teil ein vergessenes und vernachlässigtes Kapitel ist, was uns unserer natürlichen Tendenz ein bisschen widerstrebt. Ja? Was uns aber gut tut, wenn wir es wiederentdecken. Und der andere Grund ist, wenn wir in die Bibel gucken und gucken uns dort mal die ganzen Lieder und Gebete an, zum Beispiel die Psalmen, dann entdecken wir, dass der größte Teil der Psalmen Lobpreispsalmen sind. Ja? Das ist einfach so und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir das am ehesten lernen müssen. Dass uns da am wenigsten die kreativen oder am meisten die kreativen Vorbilder fehlen, wie man eigentlich Gott lobt. Ja? Wenn ich jetzt sagen würde, versucht mal ein paar Ausdrücke des Lobpreises zu sagen, dann würden wir anfangen, ja, Gott ist groß, Gott ist toll, Gott ist mächtig, ja, und dann würde man diese ganzen Begriffe dann finden, die man in vielen Lobpreisliedern findet, und dann würden uns auch schon leicht die Worte ausgehen. Ja? Und da ist es sinnvoll, in die Bibel reinzugucken und zu entdecken, wie dort Lobpreis passiert. Ja? Mehr als nur mit solchen Begriffen. Natürlich, diese Begriffe kommen sehr oft vor. Aber was sind sonst, wenn ihr mal an die Psalmen denkt, was sind da Wege, wie das Lob ausgedrückt wird, inhaltlich? Wofür wird gelobt?
Für das, was der Herr Gutes getan hat.
Zum Beispiel?
Bewahrung. Hm? Bewahrung.
Die Bewahrung. Also das wäre, ja. Mhm. Zum Beispiel. Also das ist für den gemeinsamen Lobpreis, dass man drüber nachdenkt, was hat Gott in der Geschichte getan? Also sowohl in der Gesamtgeschichte, also alles, was wir in der Bibel lesen, das Volk Israel zu befreien, sie in das Land zu führen, das kann man im Neuen Testament weiterführen für das, was er in Jesus getan hat und so weiter. Ja, das wird dann mit den höchsten Tönen beschrieben. Das Netteste ist immer, wenn man in Gebeten, wenn die das in Gebeten Gott erzählen, was er alles Tolles getan hat. Ja, wenn man da mal logisch drüber nachdenkt, würde man sagen, naja, brauchen wir Gott nicht zu erzählen, das weiß er auch so. Aber offensichtlich denkt die Bibel da etwas tiefsinniger und vielschichtiger. Und da heißt es sogar manchmal, wir erinnern Gott an seine großen Taten. Ja? Interessante Vorstellung, aber es wird da gemacht. Und ich finde das eine gute Hilfe auch für mein Gebetsleben, zu sagen, was bete ich eigentlich? Und wenn mir dann die Worte ausgehen, zu sagen, ich kann ja einfach mal Gott das Gute aufzählen, was er für mich getan hat. Ihn erinnern an seine großen Taten, sowohl die in der Bibel als auch die in meinem persönlichen Leben. Ja? Erinnern an das, was er getan hat. Was sind sonst Wege des Lobpreises?
Die Natur, die Schöpfung.
Genau. Das, was ich jetzt von Gott sehe, was er geschaffen hat, was seine Herrlichkeit widerspiegelt, die Beschreibung der Natur. Und einfach mal, guckt euch mal die Details an. Die Liebe, mit der da beschrieben wird, wie der Klippschliefer Dachs aus den Felsen springt, wie die Sonne aufgeht und untergeht, wie die Wälder rauschen und die Wellen wogen und so. Also da ist einfach eine ganz große Kreativität im Ausdruck, die mehr und mehr jetzt auch wieder in unser Liedgut Einzug hält. Ja, früher war das Standard-Lobpreislied, konnte man aus 5 einfachen Baukastenteilen zusammensetzen. Ja, da gab es die beliebten Sätze wie Du bist heilig und Halleluja. Ja, und dann hat man das 3-mal durcheinander gemixt und nochmal wiederholt. Und da gab es ein gutes Lobpreislied. Ja. Inzwischen sind wir da etwas weiter. Aber noch nicht so weit wie die Bibel, glaube ich. Da ist uns die Bibel immer noch voraus. In der Kreativität, der sprachlichen Vielfalt, wie da Lobpreis geschieht. Ja, also das sind mal 2 Beispiele, was Gott getan hat in der Geschichte, wie Gott sich zeigt in der Schöpfung. Zum Beispiel, könnt man weiter gucken, was es da sonst noch so gibt. Es gibt Beschreibungen von Gott, der ja eigentlich unsichtbar ist. Aber ich habe das schon mal gestern oder heute zitiert, wo einfach Gott beschrieben wird, wo gesagt hat, wie schön bist du, Gott, Licht ist das Kleid, das du anhast. Ja? Das sind ja Beschreibungen prophetischer Fantasie. Ja? Das Kleid, das Gott anhat. Naja. Okay. Und das ist das Missverständnis. Lobpreis ist sicherlich ein ganz wichtiger Anteil, aber es ist auch hier nicht der einzige. Und jetzt will ich mit euch nochmal zusammentragen andere Inhalte in der Anbetung. Was drücken wir sonst noch aus in der Anbetung?
Dank.
Ja. Das ist immer noch das war jetzt ein bisschen sehr klein. Könnte mal ein bisschen groß, ich will nur Platz haben für den Rest. Dank. Was ist der Unterschied zwischen Lob und Dank?
Vielen Dank. Du hast mich gemalt. Du hast dich über etwas bedankt. Und Lob ist einfach mehr die Person auszuzeichnen.
Ja. Das ist richtig. Also ein Dank ist für etwas, was ich kriege oder jemand anders gekriegt hat oder für etwas, was getan worden ist. Dank ist immer eine Antwort. Das Lob ist einfach so und ist auch mehr auf die Person bezogen. Ja? Also man kann das sehr einfach sich den Unterschied klar machen, wenn man über Kinder redet. Man lobt Kinder einfach, wenn man sie toll findet, wenn man sagt, du bist aber ein cooler Typ. Ja? Meine Nichte, die ist jetzt irgendwie 5, ne? Die hat immer schon mit 3 Jahren gesagt, sag nicht immer, ich bin cool. Naja, das fand sie irgendwie ein bisschen doof, aber mir fehlen dann auch immer die richtigen Worte. Ne? Aber es ist mehr auf die Person bezogen, es ist einfach so, und der Dank ist mehr in Antwort für etwas, was ich kriege oder was jemand anders gekriegt hat. Ich kann ja auch danken für Gott, für das Gute, was Gott jemand anders getan hat. Geht ja auch. Im normalen Leben dankt man meistens für das, was man selber gekriegt hat. Ja? Es sei denn bei Bedankungen, ja, da wird dann gesagt, wir danken Ihnen für den ehrenvollen Einsatz, den Sie bei der Freiwilligen Feuerwehr die letzten 25 Jahre getan haben. Dann ist das auch ein Dank für etwas, was ja getan wurde oder geleistet wurde. Ja, was noch?
Bitte.
Jetzt warte ich auf die ersten Proteste. Darf man in der Anbetung auch bitten? Was ist eure Meinung? Ja. Ja. Also das, ich meine, ich habe so ein bisschen, das ist gemeint von mir, ich habe ein bisschen die Weichen ja schon gelegt, wenn ich sage, Anbetung ist im Grundsatz die Bewegung zu Gott hin, die Begegnung mit Gott, die Ausrichtung des Lebens auf Gott hin, dann hat er natürlich auch Bitten Platz. Ihr werdet nur sehr oft Leute finden, auch Lobpreisleute, auch Lobpreisbücher, die euch eben sagen, Anbetung ist immer nur das, was von mir selber weg zeigt, ja? Wo ich möglichst nicht vorkomme. Also Anbetung ist für viele das Gegenteil vom Bitten. Ja? Dass man sagt, naja, man bittet so viel, jetzt soll man auch mal anbeten. Da ist auch was Wahres dran. Ich sag mal, wir haben gerade in der pietistischen Tradition eine sehr, sehr starke Betonung auf der Bitte. Vielleicht auch auf den Dank. Das Ding liegt da unten irgendwie schlecht. Ne? Vielleicht auch auf dem Danken, aber sehr, noch viel stärker auf der Bitte. Also wenn ihr mal an eure normale stille Zeit denkt, ihr betet morgens, man landet sehr schnell bei dem, worum man alles bittet für den Tag. Wenn ihr auch überlegt an große Gebetsbewegungen für Evangelisationen wie Pro Christ oder das Christival oder Rundbriefe von Missionaren, ja, haben die diese Sparten unten Dank und Bitte. Ja. Und wenn man jetzt sagt, wir beten mal für Pro Christ, dann ist das sehr schnell, dass man darum bittet, dass es alles gelingt, dass man bittet für die Leute, die es vorbereiten und so weiter. Also die Liste der Bitten ist sehr schnell sehr lang. Und da ist es sicherlich eine Hilfe gewesen, auch in der Anbetungsbewegung, dass man gesagt hat, lass uns mal von den Bitten erstmal ein bisschen wegsehen und erstmal auf Gott hinsehen. Ja? Das ist sicherlich manchmal hilfreich, weil wir sonst immer sofort bei unseren Bitten landen. Ja. Aber es ist dann umgekehrt zu schließen, zu sagen, Bitten stören bei der Anbetung. Das würde ich dann wiederum auch nicht sagen. Sondern ich würde sagen, wie du sagst, wenn wir unsere Beziehung zu Gott ausdrücken, dann gehört da auch das rein, was wir uns von Gott erbitten. Nur, dass man darüber mal nachdenkt, weil diese Anfrage gibt es sehr oft, dass das im Grunde nicht erlaubt ist, weil die Anbetung in Reinform eben nur rein aus Lob und Dank besteht oder so. Okay, was wäre noch denkbar?
Vertrauen.
Vertrauen ausdrücken. Viele Psalmen sind so Vertrauenspsalmen. Ich traue auf dich, o Herr, ich sage, du bist mein Gott, in deiner Hand steht meine Zeit. Das ist eine Vertonung von einem Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Also viele dieser Lieder drücken eine Vertrauensbeziehung zu Gott aus. Sonst noch?
das Leben gemacht, da war ich irgendwie mal Stille und zu hören.
Ja. Ich schreibe mal so, Stille ist die Form eher, ja. Das, was innerlich da passiert ist, das Hören. Ne? Dieses, dass nicht nur ich rede in der Anbetung, sondern dass ich auch darauf höre, was Gott redet. Wir haben es vorhin mal in der Fragerunde kurz vor der Pause schon mal erwähnt, dass etwas, was wir jetzt, ja, was auch gar nicht so selbstverständlich war in der Anbetungsbewegung, was aber jetzt mehr und mehr reinkommt, ist das Element der Klage. Früher, wenn ich das gesagt habe in einem Seminar, da habe ich dann immer bitterböse Reaktionen gekriegt, ja, weil das für die Leute das absolute Gegenteil von Anbetung war. Und es ist ja sicherlich auch das Gegenteil von Lobpreis, ja. Sagen wir mal die Gegenseite, vielleicht noch nicht mal das Gegenteil. Also grundsätzlich, wenn ich zu Gott komme, mit allem, was mich bewegt, dann gehört er natürlich auch das zu, worüber ich traurig bin, worüber ich klage. All das, was ich Gott ausdrücken will, an Zorn, an Zweifel, an Wut, und das sind Dinge, die wir erst lernen müssen, dass die erlaubt sind bei Gott.
Ja. Und geklagt zu allem und gesagt wird, eigentlich verstehe ich dich nicht, Gott. Und dann gibt es ja so einen Wendepunkt und im Nachhinein kann man dann vielleicht auch oder hat man einen anderen Blick oder der Beter und sagt dann, jetzt kann ich dich dafür auch loben.
Ja. Genau, also das ist, eigentlich müsste man hier den Anteil der Klage etwas kleiner machen als diesen Lobpreisteil, aber fast genauso groß, weil der zweitgrößte Anteil der Psalmen nach den Lobpreispsalmen sind die Klagepsalmen. Ja, und das ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil. Und wie du sagst, in diesen Psalmen gehören die Klage und das Lob irgendwie doch zusammen. Ja? Die meisten Klagepsalmen fangen an, dass ein Mensch mit Wut, Trauer und Schmerz zu Gott kommt und das klagt. Und in dieser Begegnung mit Gott, indem er das mitnimmt in die Anbetung, wird er verändert, verwandelt. Also typisches Beispiel ist Psalm 22, den Psalm, den Jesus im Kreuz gebetet hat. Fängt an mit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle gucken mich an und verachten mich. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Und im Verlaufe dieses Psalms, während dieser Mensch mit Gott redet und betet, wendet sich das Ganze. Und am Ende sagt er, ich will den Völkern dein Tun verkündigen und dich loben und preisen. Oder Psalm 73, glaube ich, ist es. Ist auch so ein Psalm, der mit viel Klage anfängt, wo man sagt, warum geht es allen anderen eigentlich besser als mir? Den Gottlosen geht es tausendmal besser als mir und ich verstehe das alles nicht. Und dann sagt er aber, dann kam der Moment, wo ich zu dir in dein Heiligtum kam und dir begegnet bin. Und da wurde mir plötzlich klar, die ganze Perspektive. Mir wurde klar, wie das Ende des Weges aussieht. Ich habe plötzlich das ganze Bild bekommen und verstanden, dass mein Weg zu dir hinführt. Und dann sagt er am Ende, dennoch bleibe ich stets an dir. Deine linke, rechte Hand trösten mich. Und ich kann es nicht genau auswendig, aber jedenfalls am Ende endet auch dieser Psalm in Lob und Dank. Du bist alle Zeit meines Herzens Freude und Wonne, irgendwie so heißt es dann am Ende. Also das ist sehr interessant zu sehen, das ist vielleicht auch der biblische Weg der Klage. Also es gibt ja einen modernen Weg der Klage, dass man Gott anklagt und sich dann abwendet von ihm. Ja, da gibt es ja auch bestimmte Abteilungen in der Kirche, die natürlich die Klage sehr viel früher und sehr viel vehementer entdeckt haben und die den Lobpreis dafür abgeschafft haben. Ja, da wird dann in jedem Gottesdienst irgendwie gesagt, oh Gott, wir klagen dich an für alles, was wir falsch gemacht haben. Und dabei bleibt man dann, ne? Und der biblische Weg ist aber der, dass man mit der Klage zu Gott hinkommt. Dass die Klage also in die Beziehung zu Gott hinführt und nicht von Gott wegführt. Und deswegen dann auch in Lob verwandelt wird. Es gibt an mehreren Stellen diesen Vers, du hast meine Klage verwandelt in einen Reigen. Diese Verwandlung. Wobei ich nicht sagen will, dass das immer im Moment passiert. Ja, also nicht, dass man jetzt denkt, okay, wenn du was zu klagen hast, dann komm einfach in die nächste Lobpreiszeit und am Ende wirst du fröhlich da wieder rausgehen. Das sollte nicht die Erwartung sein. Ja? Das ist, glaube ich, eher in der langen Perspektive gesehen, dass man manchmal auch durch lange Wege der Klage geht, bevor man die Beziehung zu Gott wiederfindet. Und das müssen wir auch aushalten. Und da sollten wir auch nicht den Leuten sagen, also wenn du jetzt ein bisschen mehr Lobpreis machst, dann geht es dir auch wieder bald besser. Das wäre ein bisschen ein Missverständnis. Ja.
Fürbitte.
Ja. Kann man, ja. Schreib's mal da unten mit hin. Fürbitte, bitte. Auch das in der klassischen Standard-Lobpreiszeit nicht so verbreitet. Aber es gibt auch Traditionen, auch in der modernen Anbetungsbewegung, die das sehr stark machen. Zum Beispiel Graham Kendrick mit seinen, also Lobpreis auf der Straße, also alles, was dahin geht, dann Jesusmarsch, Jesustag, wo Lobpreis, öffentlicher Lobpreis und öffentliche Fürbitte für ein Land, für eine Stadt sehr eng miteinander zusammengehen, was auch natürlich ist. Ja, ist auch ein wichtiger Aspekt. Ja, und auch hier, sage ich mal, die Liste könnte man sicherlich weiterführen. Euch würde sicherlich noch vieles einfallen. Offenes Ende. Ja oder nein? Buße? Gehört das auch dazu?
Ja.
Das so schnell, ne? Buße. Ja, die Bewegung der Buße ist ja die Bewegung eines Menschen, der umkehrt. Ja? Und das haben wir gestern in diesem Bild gesehen. Anbetung ist immer eine Richtungsbeschreibung. Und deswegen ist die Buße eigentlich der Anfang der Anbetung. Ja? Aber manchmal ist es auch so, dass wir in der Anbetung erst dahin kommen. Ja? Natürlicherweise auch. Also stellt euch einfach mal vor, man nehmen wir es ganz bildlich, ja, man kommt irgendwie und stellt sich jetzt Gott vor wie so ein König, ja, im Thronsaal, ein beliebtes biblisches Bild, und man kommt da rein und denkt, hier kommen wir, deine lieben Untertanen, die du ja so lieb hast, ja, und man stürmt da fröhlich in den Saal hinein und denkt, ja, hallo, hier sind wir wieder, ne? Und wenn man da reinkommt, merkt man plötzlich, huch, hier ist ja alles ganz anders und irgendwie passe ich hier gar nicht so richtig hin, ja, weil Gott viel heiliger ist als ich. Und in diesem Moment wird einem erst klar, dass man eigentlich sich ändern müsste. Ja. Und so kann Anbetung auch in die Buße hineinführen. Wir haben es auch schon oft erlebt, oder ich habe es immer wieder erlebt, dass Leute, die ich mit zum Beispiel in mein Musikteam mit reingenommen habe, irgendwie in der Jugendarbeit, Leute, die so ein bisschen wackelig noch waren im Glauben oder so, ja, und wir haben die mit reingenommen und die haben immer mitgemacht bei diesem Lobpreis, ja, und früher oder später haben die gemerkt, jetzt muss ich mich aber auch mal entscheiden, ja, weil man kann das nicht so lange irgendwie mitmachen, ohne zu merken, dass man sich irgendwo entscheiden muss, wo man sein Ei hinlegt, ja. Ich glaube, dass deswegen auch Anbetung immer so eine Kraft hat, die Menschen zur Buße führt. Weil man das nicht endlos mitsingen und mitmachen kann, ohne dass man über sein eigenes Leben ehrlich wird.
Hast du da keine Gründe damit gefördert, wo ist die Grenze, ab wann darf jemand mitmachen?
Ja, doch, ich versuche da schon die Grenzen relativ deutlich zu ziehen. Also ich möchte schon, dass die Leute Christen sind. Ich möchte auch, dass die Leute mit Jesus leben, auch in ihrem Alltag. Oft ist es so, dass man das am Anfang gar nicht so merkt, dass die Leute mir hinterher sagen, eigentlich bin ich erst dadurch wieder richtig zum Glauben zurückgekommen. Ich war gerade so dabei, meinen Abgang zu nehmen. Ja? Und so, also das, wenn ich das vorher weiß, dann finde ich es ein bisschen schwierig, Leute mit reinzunehmen. Also ich weiß, dass es Gemeinden gibt, die sagen, ja, also das ist eine evangelistische Chance, dann nehmen wir mal Nicht-Christen mit ins Musikteam. Ich sehe das eher ein bisschen skeptisch. Es sind zu viele Probleme, die da dran hängen.
Wenn ich mit Anbetung anfangen kann,
das ist was anderes. Das, so jemand würde ich mitnehmen. Würde ich mitnehmen auf den Weg. Man muss gucken, wenn man jetzt von 8 Leuten 5 hat, die damit nicht viel anfangen können, dann prägt das natürlich die ganze Sache. Aber ich würde es auch um des Lernens willen trotzdem machen. Also ich habe auch in der Kirchengemeinde, wo ich Vikar war, da haben wir mit ein paar Jugendlichen das angefangen. Da würde ich sagen, die hatten fast überhaupt keinen Draht dazu. Die wollten auch gerne Musik machen. Und einige davon sind jetzt selber Lobpreisleiter. Ja? Und der eine fängt jetzt hier an, mit in Deutschland so eine Schule für Anbetung und Lobpreis mit zu eröffnen und so. Ja? Also solche Wege kann man schon gehen. Ich würde da ruhig mutig, gerade in der Aufbauarbeit, das machen. Man kann da ja auch verschiedene Phasen, also wird jetzt sehr kompliziert, wo sind Trainingsfelder, ja, wo man solche Sachen auch mal machen kann, weil es ein Übungsfeld ist, wo sind Felder, wo es mehr drauf ankommt, wo man lieber mit erfahrenen Leuten was macht, da muss man ein bisschen Feingefühl entwickeln. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn jemand von Herzen Christ ist, aber jetzt dieses Gebiet des Lobpreises und sowas erst noch entdeckt, würde ich sagen, wir laden ihn mit ein auf die Reise. Ja. Wenn man den Eindruck hat, ist es immer die Frage auch, was dabei rauskommt. Also an den Früchten wird man es erkennen. Ja. Wenn man den Eindruck hat, das Ganze nimmt eine falsche Richtung, das wird zur Performance oder so, weil da jetzt jemand so begabt ist vom Gesang oder sonst was her, dass das mehr so ein Konzertauftritt ist oder so, dann muss man halt drüber reden. Und man kann ja auch dann ja, darüber sprechen, sagen wir, warum machst du das eigentlich, was ist dir wichtig daran, was ist, und erklären, was ist uns wichtig. So, also es hat seine Grenzen, aber ich würde da ruhig ein bisschen ausprobieren, ein bisschen experimentieren und auch keine starren Regeln machen, sondern immer ein bisschen gucken, weil die Menschen so verschieden sind, dass man lieber immer in Offenheit vor Gott die Wege geht und immer neu entscheidet, wo ist jetzt eine Grenze, wo muss man auch mal jemand aus dem Team rausschicken, weil es nicht zusammenpasst oder so. Gut. Also, das wäre der ganze Kuchen der Inhalte. Und auch hier, genauso wie bei den Formen, würde ich euch einfach ermutigen, sucht die ganze Breite. Ja? Es gibt so viele Vorurteile gegenüber Anbetung, die einfach nur daher kommen, dass man bestimmte Segmente dieses Kuchens überbetont und dass man einseitig ist. Dass man bestimmte Sachen vernachlässigt und nicht sieht. Ich habe jetzt gerade wieder so einen Artikel gelesen, Kritik an der Lobpreisbewegung, weil sie im Grunde diesen Ruf zur Buße und Nachfolge ausblendet und überspringt. Ja? Weil man immer nur das Tolle und das Lob und sowas sieht, aber die Nachfolge, den Ruf zur Buße, den Weg des Kreuzes, das wäre ja im Lobpreis ausgeblendet. Ja. Jetzt mag es sein, dass es Gemeinden gibt, wo das der Fall ist. Dann würde ich sagen, dann machen die Gemeinden was falsch. Aber das spricht nicht gegen den Lobpreis oder gegen die Anbetung. Ja. Aber es ist an euch, diese Vielfalt zu suchen und auch zu verwirklichen. Und immer wieder zu gucken, wo haben wir unsere blinden Flecken? Wie ist es mit unserem Liedgut? Was wird da ausgedrückt und was fehlt uns eigentlich? Und dann gezielt Lieder zu suchen, die diese Lücke füllen. Also wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren sehr gezielt gesucht nach Liedern über das Kreuz, ja, weil eine Zeit lang ist das überhaupt kein Thema gewesen, also insofern stimmte dann dieser Vorwurf wieder, aber das galt nur für das deutsche Lied gut, weil wir in Deutschland irgendwie sehr viel über den liebenden Vater hatten und über den tollen Jesus und diese Lieder, die eher Beziehungen beschreiben, die auch sehr wichtig sind, wo aber dann manchmal der Inhalt hinten runterfiel. Und wir haben gesehen, dass es im englischen Sprachraum zum Beispiel viel mehr ein Thema ist, dass da haufenweise Lieder existieren über das Kreuz, über das, was Jesus getan hat. Und da haben wir dann versucht, ein bisschen erstmal abzuschöpfen mit Übersetzungen und jetzt langsam kommen auch vielleicht, es gibt noch nicht viele deutsche Lieder, die das zum Thema machen. Insofern, falls euch da was unterkommt, bin ich euch dankbar. Aber so muss man bewusst daran arbeiten, dass man diese Einseitigkeiten überwindet. Ja? Dass wir jetzt zum Beispiel im Christi-Will-Gebetskonzert bewusst ein Klagelied reingenommen haben, das ist so eine Entscheidung gewesen, zu sagen, da haben wir normalerweise einen blinden Fleck und das nehmen wir jetzt mal bewusst da rein. Ebenso auch da die Lieder über das Kreuz, die sind auch dadurch entstanden. Ja, also, das ist der Kuchen. Und jetzt kommen wir noch zu einem dritten Missverständnis. Und dieses Missverständnis heißt, Anbetung ist ein Gefühl. Anbetung ist ein Gefühl. Ihr könnt euch das jetzt schon denken, wenn ihr jetzt systematisch mitgedacht habt bei diesen Missverständnissen, dass es auch hier ein Missverständnis ist, dass sowohl von den Anbetungsfreunden als auch von den Anbetungsfeinden gerne zitiert wird. Ja, die Anbetungsfreunde sagen, endlich haben wir mal wieder ein bisschen mehr Gefühl im Gottesdienst, das Emotionale, das fehlt uns ja so, ne? Die Predigt, die ist ja nur für den Kopf und die Anbetungszeit, die ist dann mal was fürs Herz, ja. Und wie schön, dass wir das jetzt endlich mal auch wieder entdecken, ja. Und die Kritiker wiederum, die sagen, entweder, ja, also Anbetung, das ist nicht so mein Ding, ich bin nicht so ein Gefühlsmensch, mir liegt das nicht so, ja. Oder, also das ist mehr so die persönliche Sicht, oder eben auch als Kritik, Anbetung, das ist alles Gefühlsduselei, ja. Da fallen die Inhalte des Wortes hinten runter und man ergeht sich in irgendwelchen heiligen Emotionen. Oder noch schlimmer, werden Gefühle manipuliert, es werden Emotionen erzeugt und das ist gefährlich. Ja? Also, auch hier ein Missverständnis auf beiden Seiten und auch hier könnt ihr euch schon denken, was kommt. Das ist der ganze Kuchen. Und ein wichtiger Teil davon ist das Gefühl. Ja? Das Gefühl. Die Emotionen. Die Emotionen. Das Herz. Bei Herz muss man ein bisschen aufpassen. Das Herz ist in der Bibel nicht der Ort der Gefühle eigentlich. Also ich meine das hier im deutschen Sprachgebrauch, das Herz. Ja? In der Bibel ist das Herz eigentlich der Sitz des Willens, ja, also so eher so das Zentrum der Persönlichkeit. Aber ich schreibe das mal hier im deutschen Sinne hin, das Herz, ja, ist was fürs Herz, ja. Jetzt brauche ich mal hier meine Karten. Es ist auch hier nicht falsch, dass Gefühle eine wichtige Rolle spielen in der Anbetung. Oder dass wir dies wiederentdecken. So wie es die Anbetungsfreunde sagen, wie gut, dass wir endlich mal wieder Gefühle wiederentdecken. Denn das ist etwas, was wir größtenteils unter den Tisch gekehrt haben. Ich möchte euch mal ein Zitat vorlesen aus einem Artikel von dem Gemeindeaufbauforscher Christian Schwarz. Da hat er viele Bücher geschrieben, viele Gemeinden analysiert. Da gibt es dann immer so Fragebögen und sowas. Und er schreibt Folgendes. Mit unserem Institut untersuchen wir seit Jahren Gemeinden auf die Ursachen ihres Wachstums bzw. ihres Schrumpfens. Dabei lautet eine von 170 Fragen, mit deren Hilfe wir uns bemühen, die Qualität einer Gemeinde einzustufen. Es macht mir Spaß, die Gottesdienste zu besuchen. Ja, also 170 Fragen, eine davon. Es macht mir Spaß, die Gottesdienste zu besuchen. Wobei die befragten Gemeindeglieder verschiedene Möglichkeiten haben, zu dieser Aussage Stellung zu nehmen. Ja, nein oder so. Dies ist nun genau die Frage, die von den Beantwortern des Fragebogens am häufigsten korrigiert wird. Viele Christen fühlen sich nämlich bemüßigt, das Wort Spaß durchzustreichen und es durch Begriffe wie inneren Gewinn oder stille Ermutigung oder gar Freudigkeit zu ersetzen. Jetzt kommt eine interessante Beobachtung. Sie sagen, wo immer mehr als ein Fragebogen pro Gemeinde in dieser Art nachgebessert worden ist, können unsere Mitarbeiter ohne Ansicht der Gottesdienstbesucherentwicklung sagen, dieses ist mit Sicherheit keine wachsende Gemeinde. Das heißt, hier sind 170 Fragen. Wenn diese Frage von mehr als einer Person entsprechend nachgebessert worden ist, dann brauchen die anderen Fragen gar nicht mehr anzuschauen. Dann wissen die, diese Gemeinde wächst nicht. Ja? Der Rückzug auf die Freudigkeit macht deutlich, dass der Gottesdienstbesuch in einer derartigen Gemeinde eine ziemlich freudlose Angelegenheit ist. Und dahinter steckt die tief verwurzelte Auffassung, Gottesdienst muss keinen Spaß machen. Hier geht es vielmehr um unsere Sonntagspflicht. Ja? Das ist sicherlich eine gar nicht so unwahre Behauptung. Und dahinter steckt ein großes Missverständnis, nämlich Anbetung oder Gottesdienst hat mit Gefühlen nichts zu tun. Ja? Anbetung hat mit Gefühlen nichts zu tun. Wenn man sich mal überlegt, was da gesagt wird, dann ist das eigentlich eine große Selbsttäuschung. Denn Anbetung hat etwas mit Menschen zu tun. Jeder Gottesdienst hat etwas mit Menschen zu tun. Menschen kommen in diesen Gottesdienst und Menschen haben Gefühle. Das ist so. Ja? Menschen haben Gefühle und deswegen sind natürlich die Gefühle automatisch da. Die Frage ist nur, welche Gefühle? Wenn es keine Freude gibt, dann gibt es vielleicht Langeweile. Das ist auch ein Gefühl. Ja? Wenn es keine Fröhlichkeit gibt, gibt es vielleicht Ernsthaftigkeit. Das ist eigentlich auch ein Gefühl. Ja? Die Frage ist also nicht, ob es Gefühle gibt, sondern nur, welche Gefühle. In manchen Gottesdiensten sind vielleicht fröhliche Gefühle der Standard. Und da hat man den Eindruck, man muss sich jetzt so fröhlich fühlen wie alle. Ja? Da wird man schon mit einer Flut von lachenden Gesichtern empfangen. Ja? Und man hat schon den Eindruck, wenn ich jetzt nicht mitlache, dann bin ich hier fehl am Platze. Ja? In anderen Gemeinden ist eher so die Griesgrämigkeit an der Tagesordnung. Ja? Da muss man gucken, dass man sich möglichst weit entfernt in die Bänke setzt, dass man auch niemanden grüßen muss. Ja? Aber auch das ist ja Emotion. Man hat halt so Emotionen von Griesgrämigkeit, von weiß nicht was, von Angst oder weiß nicht was. Also ich glaube nicht, dass in dem einen oder anderen mehr Gefühle da sind. Der Fehler ist oft, dass man so denkt, ja, Gefühle sind immer nur die Hochgefühle. Ja? Stimmt ja nicht. Also Gefühle sind immer im Spiel, das ist eine menschliche Tatsache, weil wir als Menschen Gefühle haben. Und die Einladung, die Anbetungsleiter sehr gerne am Anfang aussprechen, ja, jetzt lass deine Gefühle mal draußen, ja, und komm mal zu Gott so, wie du bist, dann frage ich mich immer, wie bin ich denn, wenn ich keine Gefühle mehr habe, ja? Was bin ich denn, wenn ich nicht ein Mensch mit Gefühlen bin, ja? Also wenn ich so komme, wie ich bin, dann komme ich doch mit meinen Gefühlen. Und wenn ich fröhlich bin, bin ich fröhlich, und wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Das muss man doch nicht machen. Es ist doch auf jeden Fall da. Die Frage ist nur, welche Gefühle gefordert sind. Und da gibt es eben die einen, die sagen, Anbetung ist nur dann eine echte Anbetung, wenn sie von tiefer Ernsthaftigkeit und Zerknirschung gekennzeichnet ist, von Pflichtgefühl. Ja? Und das, was man in manchen Gemeinden so sieht, dieses Halligalli, wo dann fröhlich getanzt und gesungen wird, das ist ja alles oberflächlich, das ist ja nicht echt, das ist nicht wirkliche Anbetung, sondern das ist ja nur Tralala. Ja? Also Anbetung ist nur echt, wenn sie mit solchen Gefühlen der Würde verbunden ist. Ja? Und die anderen wiederum sagen, nein, Anbetung ist nur echt, wenn sie mit einem absoluten Hochgefühl verbunden ist. Wenn man also tanzt und springt und heilige Schauer den Rücken herunterlaufen, ja, dann war es eine gute Anbetungszeit. Ja? Und dann hat man oft so diesen inneren Gefühlsgradmesser, ob die Anbetungszeit jetzt gelungen ist oder nicht. Manche versuchen das auch bildlich auszudrücken, ja, so ob man jetzt beim Thron Gottes angekommen ist oder nicht. Das wird dann an so einem Gefühlslevel abgelesen. Ja. Wenn ich mich irgendwie heilig gefühlt habe, dann war die Anbetungszeit ein Erfolg. Und wenn ich irgendwie da so beigesessen habe und so ein bisschen neben mir stand, dann war es jetzt keine Anbetung. Ja. Auch das ist ein Missverständnis. Wir haben darüber geredet, Anbetung ist eine Entscheidung. Ist eine Herzenshaltung, ist eine Willensentscheidung. Sie besteht aus dem, was ich sage, was ich mit meinen Gedanken mache. Und egal, ob ich mich danach fühle oder nicht, kann ich Gott anbeten. Manchmal muss man auch gegen seine eigenen Gefühle kämpfen. Nur, die Gefühle sind auf jeden Fall da. Das ist einfach eine Realität. Und in der Bibel ist es auch so, dass die Gefühle eine Rolle spielen, auch im Gottesdienst. Ich will euch nur eine Bibelstelle mal vorlesen, die für mich da sehr kennzeichnend ist für die Spannbreite von Gefühlen im Gottesdienst. In Esra 3, Vers 10 bis 13, gibt es eine Beschreibung von dem ersten Gottesdienst, den die Israeliten feierten, nachdem sie den zerstörten Tempel wieder aufbauten. Ja. Esra 3, Vers 10 bis 13. Und da feiern sie also den Gottesdienst und da steht Folgendes. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern, hier haben wir wieder die Kleidung, ja, Modedesigner, aufgepasst, mit Trompeten, Musiker, und die Leviten, die Söhne Asafs, mit ihren Zimbeln. Das sind also hier, hat schon mal jemand, das fällt mir jetzt gerade auf, zum Thema Zimbeln. Wie nennt man die Leute, die immer mit Musikern rumhängen? Schlagzeuger. Ha, könnt ihr mal euren Schlagzeugern zu Hause sagen. Also das waren ja die Schlagzeuger, die Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an. Also das war jetzt hier der Lobpreis im engeren Sinne. Und sie dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Haus des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenoberhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden. Denn das Volk jauchzte so laut, dass man den Schall weithin hörte. Das ist so ein Gottesdienst, wie ich mir den vorstelle. Ja? Da sind Emotionen da, aber es gibt keine Standardemotionen. Ja? Die einen freuen sich, die anderen weinen, jauchzen, lachen, weinen, alles quer durcheinander und zwar so laut, dass es weithin erscholl. Ihr müsst euch das nochmal vorstellen, wenn es das gäbe. Ja? Es gab ja auch Zeiten in der jüngeren Geschichte, wo es das tatsächlich gab, in manchen Gottesdiensten. Da wurde laut gelacht und laut geweint, quer durcheinander und sofort haben alle Leute gesagt, das kann ja nicht von Gott sein. Ja? Das kann nicht sein, dass solche Gefühle in einem Gottesdienst stattfinden. Und dann gab es dann viel Streit darum. Jetzt weiß ich nicht, ob das von Gott war oder nicht, aber was ich hier sehe, ist, dass hier so ein Gottesdienst stattfindet. Mit Lachen und Weinen und viel Tumult. Ja? Und das zeigt mir, dass Gefühle bei Gott erlaubt sind. Aber, dass man aufpassen sollte, dass man nicht eine Einseitigkeit der Gefühle fordert oder versucht zu produzieren. Wie kann man jetzt damit umgehen als Lobpreisleiter mit Gefühlen? Mein Bild ist immer das, es ist nicht meine Aufgabe, Gefühle zu erzeugen. Es ist nicht meine Aufgabe, Gefühle zu manipulieren. Aber es ist meine Aufgabe, einen Freiraum zu schaffen, in dem die Gefühle, die da sind, ausgedrückt werden können. So verstehe ich meine Aufgabe. Zu sagen, ich gehe mal davon aus, dass Gefühle da sind. Das ist so, wenn Menschen da sind. Und wichtig ist, dass in einer Anbetungszeit Raum ist für die Gefühle. Das heißt, eine Gemeinde muss sich die Frage stellen, was passiert denn, wenn bei uns jemand so fröhlich ist, dass er mal lacht und klatscht und Halleluja ruft. Ja? Gucken sich dann alle um und rümpfen die Nase und denken, was ist denn das für ein schräger Vogel? Ja? Auf der anderen Seite, was passiert denn, wenn jemand weint? Gucken dann alle gleich und sind völlig entsetzt, weil sowas nicht sein darf. Oder gibt es vielleicht Leute, die für diesen Fall schon die Taschentücher parat haben, die da vielleicht mal nachhelfen können, die sagen, das ist normal, dass jemand im Gottesdienst weint. Ja? Jemand hat mal gesagt, wenn man nicht in einem Krankenhaus bluten darf, wo darf man denn dann bluten? Und wenn man nicht in der Kirche weinen darf, wo soll man denn dann weinen? Ja? Ist das normal, ist das erlaubt in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden, Gefühle zu zeigen? Das ist eher die Frage. Und insofern diese Angst vor Gefühlen oder vor Gefühlsmacherei, die rückt damit ein bisschen in den Hintergrund, wenn wir da ein bisschen normal menschlich herangehen und sagen, die Gefühle sind doch sowieso da. Was wir eher überwinden müssen, ist unsere Angst vor den Gefühlen, mit den Gefühlen umzugehen, die da sind. Und dann brauchen wir gar keine Energie zu verschwenden, irgendwelche Gefühle zu erzeugen oder zu manipulieren. Aber auch hier werdet ihr euch denken, wie es weitergeht. Jetzt mache ich wieder aus dem Gleichheitszeichen ein Ungleichheitszeichen. Anbetung ist nicht nur ein Gefühl. Und auch wenn hier der Kuchen ein großes Stück Gefühl dabei ist, dann sagt die Bibel doch, wir sind als Menschen mit, jetzt gibt es da verschiedene Bilder, mit Geist, Seele und Leib. Ja? Also, vielleicht kann man die Seele im Neuen Testament ein bisschen hier einsortieren. Die Seele ist mehr so das Seelische, ja, das Menschliche, die Gefühle, Psyche heißt das im Griechischen, also Psychologie. Aber wir haben auch einen Geist, wir haben auch einen Leib. Ja. Oder hier haben wir das Herz stehen, da kann man hier sagen, wir haben auch einen Kopf. Auch das ist biblisch gesehen falsch, weil der Kopf ist nicht der Sitz des Geistes, ja, aber rein jetzt mal mit heutiger Sprache gesprochen, Kopf, Herz und Hand. Ja, oder hier Emotionen, Gedanken und Körper. Ja, so. Was? Eine Rückmeldung? Ja, komm jetzt auch. Das ist mehr so, Kopf, Herz und Hand ist so ein Schlagwort, das hat man so oft so, um die Ganzheitlichkeit auszudrücken. Ja? Worum es mir geht, ist hier, ich schreibe mir hier hin, der ganze Mensch. Ja? Anbetung ist eine Sache für den ganzen Mensch. Das ist eine alte Weisheit der Bibel. Gott hat das schon gesagt, 5. Mose 6, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ja, das sind jetzt andere Worte, die aber Ähnliches ausdrücken. Das Herz ist im Alten Testament eher dieser Bereich hier, der Wille, der Verstand, die Persönlichkeit. Die Seele ist im Alten Testament eher so dieses emotionale, psychische, die Gefühle, sowas. Und mit all deiner Kraft, das ist mehr so das Äußerliche. Und Jesus hat den auch extra hinzugefügt, weil die Griechen das dann missverstanden haben. Die haben gesagt, Herz und Seele, das ist alles so ein bisschen hier. Deswegen hat Jesus noch gesagt, und auch mit deinem Verstand. Können wir nachgucken, er hat das extra noch hinzugefügt. Ja? Weil die Griechen das so ein bisschen anders verstanden haben. So, und deswegen komme ich jetzt mal zu diesem zweiten Teil. Ja? Nicht nur Gefühlssache, sondern wir sollen auch mit dem Verstand dabei sein. Das ist ganz wichtig. Jesus hat das gesagt, Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und deswegen ist es ein Missverständnis zu sagen, ja, Anbetung ist für das Gefühl und die Predigt ist halt für den Verstand. Das wäre ein schlechtes Bild für die Anbetung, aber auch ein schlechtes Bild für die Predigt. Also eine Predigt, die sich nur an den Kopf wendet und nicht auch das Herz anspricht, ist eine schlechte Predigt. Es ist so. Und eine Anbetungszeit, die nur das Gefühl anregt, aber uns, wo wir nicht mit dem Verstand dabei sind, ist eine schlechte Anbetungszeit. In der Anbetung, das haben wir eben ja alles abgeklappert, drücken wir viel Wahrheit aus. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, was wir da sagen, was wir ausdrücken. Da ist ganz viel Inhalt dabei. Und gestern haben wir auch darüber geredet, über die richtigen, die wahren und die falschen Götzen. Auch hier geht es um klare inhaltliche Entscheidungen. Wen bete ich eigentlich an? Wer ist dieser Gott, den ich da anbete? Das ist auch eine wichtige Frage bei dieser ganzen Diskussion um interreligiöses Gebet. Ja? Natürlich gibt es nur einen Gott. Natürlich haben die Moslems den gleichen Gott wie wir, weil es nur einen gibt. Ja? Aber die Frage ist doch, wie ich diesen Gott beschreibe. Wie ist seine Person? Wie ist sein Wesen? Und da gibt es ja himmelweite Unterschiede. Und deswegen in der Anbetung beschreiben wir nicht nur Gott irgendwie und an sich, sondern wir beschreiben den Gott der Bibel. Und den beten wir auch an. Und da passt der Gott des Koran nun mal nicht daneben, weil es ein völlig anderes Bild von Gott ist, was sich da findet. Ja? Also hier ist die Einladung, auch mit dem Verstand dabei zu sein, zu überlegen, was ich denn da sage. Ja? Und nicht nur einfach sagen, jetzt singen wir noch zum 10. Mal, ich will von deiner Liebe singen, weil es so schön ist. Ja? Und dazu überlegen, was sage ich denn da? Und das Dritte, wir haben auch einen Körper. Huch! Ja! Tatsächlich! Wir haben ihn, sogar Christen. Ja? Nur Christen wissen das manchmal nicht. Ja? Oder sie glauben, dass sie den lieber nicht haben sollten. Was? Oder wollen es oder dürfen es nicht wissen, ja? Dass sie einen Körper haben. Es gibt eine ganz, ganz lange Tradition der Körperfeindlichkeit in der Kirche. Ja? Dass man alles, was irgendwie körperlich ist, als etwas Schlechtes ansieht. Ja? Oder als etwas Unwichtiges ansieht. Jetzt ist es so, wenn man in die Bibel guckt, da sieht man immer, in der Bibel geht es immer um den ganzen Menschen. Paulus sagt, der Herr bewahre euch euren Geist samt Seele und Leib für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, da zählt der ganze Mensch. Es gibt die Auferstehung des Körpers. Das war das, was die Griechen und bis heute sich auch die deutschen Theologen nicht vorstellen können. Weil es uns so widerstrebt, dass Gott auch an unserem Körper gelegen sein könnte. Ja? Und das war so die heißeste Frage, die wir an der Uni immer diskutiert haben. Ja? Gibt es eine Auferstehung des Leibes? Und natürlich sagen alle aufgeklärten Theologen, nein, natürlich nicht. Der Körper zerfällt und er ist weg. Ist auch egal. Hauptsache, es bleibt irgendwie ein Kern von uns, die Persönlichkeit irgendwie übrig. Ja? Und hier hat die Bibel eine eigentlich heidnische Auffassung übernommen. Indem sie, eigentlich kommt diese Idee nicht aus der Bibel, sondern, die Bibel hat die heidnische Auffassung übernommen? Nein, die Kirche hat die heidnische Auffassung übernommen, die nicht aus der Bibel kommt. Bei den Griechen war es so, die Griechen haben unterschieden zwischen Leib und Seele. Ja, haben gesagt, wir sind Leib und Seele. Der Leib ist quasi die äußere Hülle und da drin wohnt die Seele. Und die Seele ist eigentlich wichtig und der Körper ist eigentlich unwichtig. Und sie haben sogar gesagt, der Körper ist das Grab der Seele. Und das Ziel ist quasi, dass die Seele dem Körper entflieht und sich mit höheren geistigen Dingen beschäftigt und der Körper ist eigentlich egal. Das hat jetzt zwei Auswirkungen. Bei den einen geht das dahin, dass man also sagt, also der Körper ist so egal, den muss man am besten vernachlässigen. Da gab es diesen Philosophen Diogenes, der hat sich in eine Tonne gesetzt, nackt, ja, und hat da so rum vor sich hin vegetiert, ja, hat möglichst wenig gegessen, hat gestunken und hat aber seine philosophischen Gedanken von sich gegeben, ja. Und auch das gibt es bis heute in der Christenheit eine gewisse Tradition, ja, zu sagen, ach, das Äußerliche, das ist ja egal. Wir hatten das vorhin schon mit Kleidung und Dekoration und Kunst und alles, das ist ja alles äußerlicher Tand, ja. Wichtig sind nur das, was in deinem Geist vor sich geht. Auch die ganze Tradition der Askese, also dass die Leute in der Wüste irgendwie eine Zeit lang leben oder ihr Leben lang oder sich auf irgendwelche Säulen zurückziehen, wo sie dann ihr Leben fristen, kommt aus dieser Ablehnung. Es gibt eine gewisse gute Tradition, auch die Fastentradition in der Kirche ist ja so ein bisschen daher, dass man sagt, man kann auch mal das Körperliche ein bisschen hinten zurückstellen, damit man ein bisschen Zeit hat zum Nachdenken. Die piept da vor sich hin, das macht aber nichts. Also da gibt es eine gewisse gute Tradition, aber im Extrem ist es also die absolute Ablehnung des Körpers. Die eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist die, dass man alles Körperliche ablehnt. Ja? Daher kommt auch dann die Tradition, dass man dachte irgendwie, ja, Ehe ist was Schlechtes, Sexualität an sich ist was Schlechtes. Als Christen muss man dagegen sein, ja, und das ist ein notwendiges Übel, ja, so nach dem Motto, ja, das ist ja so, ne? Das kriegst du ja irgendwie im Jugendkreis beigebracht, also das Sex, das ist irgendwie was Gefährliches, das wird dich irgendwann überkommen, versuche es möglichst lange aus deinem Leben fernzuhalten und wenn es dann irgendwann kommt, dann guck, dass du es schnell hinter dich kriegst, ja, so, und dann das ist so ein bisschen manchmal bei Christen die Einstellung. Die andere Möglichkeit, mit dieser Ablehnung des Körpers umzugehen, ist das Gegenteil, dass man nämlich sagt, naja, der Körper ist so unwichtig, dann ist das ja auch für Gott egal, was ich damit mache. Ja? Da gab es auch dann griechische Philosophen, die gesagt haben, dann fressen und saufen wir uns die Hucke voll, ist ja auch egal, weil eigentlich zählt ja nur die Gedanken. Ja? Auch da gibt es bis heute eine Tradition, dass man sagt, also was ich mit meinem Körper mache, das geht Gott überhaupt nichts an. Ja? Das ist meine Sache, da kann ich fröhlich tun, was ich will, und Hauptsache, ich bin irgendwie im Herzen bei Gott. Beides ist aber ein Fehlweg. Für die Bibel ist der Körper wichtig und deswegen ist er auch in der Anbetung wichtig. Und das ist jetzt die letzte Übung in dieser Einheit, dass ich mit euch mal in die Bibel gucken will und ein paar Sachen entdecken, wie der Körper in der Anbetung vorkommen kann. Ja? Das ist einfach jetzt meine Hilfe, diese, diese Barriere zu überwinden, die wir haben. Wir haben da vorhin schon drüber geredet, als es um Tanz ging, ja, dass wir gesagt haben, ja, wir haben da so eine gewisse Barriere, das ist nicht so unser Ding, wir haben schon ein Problem, wenn es ums Aufstehen geht. Und ich will euch einfach mal mitnehmen, eine Reise durch die Bibel, wie der Körper in der Bibel Teil der Anbetung ist, okay? Das wird jetzt eine praktische Übung. Jetzt müsst ihr mal euren Zettel aus der Hand legen. Okay, Also, ich habe ein paar Bibelstellen. Psalm 134, Vers 1. Braucht ihr nicht aufschlagen, ich lese sie euch vor. Psalm 134, Vers 1 sagt, wenn ich die Psalmen jetzt mal finde: Wohlan lobet den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn. Ja, können wir das mal ausprobieren? Also nachts ist es nicht, aber Haus des Herrn ist es auch doch irgendwie. Also einmal aufstehen. Jetzt sagt mir mal, was das für euch ausdrückt, aufstehen. Was fühlt man dabei? Was geht jetzt in euch vor? Aufgewacht, okay? Man wird wacher, aufmerksamer, ja? Sonst? Ja, man muss sich mal... Ja,
mhm.
Man wird aktiv, man ist bei der Sache. Man ist freier, ja? Ja. In diesem Falle jetzt nicht, weil es nur eine Übung ist, aber normalerweise, wenn jetzt hier jemand reinkäme und wir würden alle aufstehen, das wäre dann schon ein Zeichen der Achtung. Ja. Gut, das war der erste Teil der Übung, wir können auch stehen bleiben. Jetzt kommt der zweite Teil der Übung, der ist jetzt, hat eine wichtige Vorbedingung, alle mal die Augen zumachen. Augen zumachen, okay, keiner guckt, ja, auch nicht schummeln, Augen zumachen, bis ich wieder sage, dass ihr die Augen aufmachen dürft, ja. Jetzt kommt also der zweite Vers, wohlan, lobet den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht, des Nachts im Hause des Herrn. Hebet eure Hände auf im Heiligtum und lobet den Herrn. Okay? Augen zulassen, Hände aufheben. Okay, dies ist ein Seminar, Augen zulassen, dies ist ein Seminar, ja? Dies ist ein Workshop. Wenn ihr es irgendwie ertragen könnt, dann... lasst jetzt, gleich werde ich sagen, dass ihr die Augen aufmachen dürft. Wenn ihr es irgendwie ertragen könnt, dann lasst eure Hände mal so, wie sie sind, ja, und macht mal die Augen auf. Wenn ihr nicht wollt, dürft ihr sie auch runternehmen. Okay, so. Das Spannende bei dieser Frage, bei dieser Übung ist, sagen wir, wenn ihr noch könnt, lasst sie nach oben. Normalerweise, früher habe ich die Übung immer mit offenen Augen gemacht. Und da hatte man den interessanten Effekt, dass binnen Bruchteilen von Sekunden alle Leute die gleiche Haltung eingenommen haben, ja? Weil man also schnell guckt, wie macht man das denn, ja? Wie machen das denn die Nachbarn? Und dann sieht das also alles gleich aus. Wenn man das mit geschlossenen Augen macht, merkt man, dass es da ganz verschiedene Versionen gibt, wie man die Hände erheben kann, ja? Und auch verschiedene Versionen, die Verschiedenes ausdrücken. Also, ich fange jetzt mal hier bei euch an oder bei dir, einer von euch, ja? Was drückt diese Geste für euch aus?
Ach so, ich dachte, du willst
das
ja sagen.
Nö. Sag mal, was wenn man so macht, was drückt man damit aus?
Das ist schon irgendwie so dieser, ich möchte was empfangen.
Empfangen, das ist also sowas, ja, in die Richtung.
Mit offenen Händen dastehen.
Ja, mit offenen Händen dastehen, etwas erwarten. Könnt ihr noch? Ja, im Moment könnt ihr noch, ne? Ein bisschen könnt ihr noch. Was würdest du sagen, was drückt das aus?
Ja, jedenfalls eigentlich empfangen.
Irgendwie empfangen, okay. Ja, jetzt würde ich dich mal fragen, was du machst so, was drückt man damit aus? Ja, man streckt sich aus nach oben, ja. Ist was anderes, irgendwie, ein bisschen, ja. Was würdest du sagen?
Empfangen.
Ja. Was würdest du sagen, so? Du hältst dich fest, oben, ja. Noch jemand, der was ganz anderes im Moment irgendwie ausdrückt oder empfindet, wenn ihr noch könnt? Ja, manche sagen noch, also auch diese Geste ist ja auch eine verbreitete Geste des Jubels, ja. Also wenn man jetzt beim Fußball gewinnt, dann macht man und so, ne. Oder wenn der Star auf der Bühne ist, dann singt man mal oder sowas, ne. Also auch dieses kann sehr verschiedene Dinge ausdrücken. Wollte ich einfach mal zeigen mit der Übung. Es gibt erstens mal keine Standard-Händehebe-Version, ja. Sondern, und das ist der nächste Vers, der eigentlich sehr interessant ist, Klagelieder 3, Vers 41, ist ein bisschen lustig, da steht nämlich Klagelieder 3, Vers 41, lasst uns unsere Hände mitsamt den Herzen aufheben zu Gott. Ja? Das ist sehr spannend. Da ist, glaube ich, ein etwas beschrieben, was die moderne Psychologie Psychosomatik nennt. Ja? Dass es einen inneren Zusammenhang gibt zwischen unserem Körper und unserem Herz. Und dass das, was wir äußerlich ausdrücken, immer auch etwas von unserem Inneren ausdrückt. Ja? Das ist heutzutage Standard, jeder weiß das. Ja? Die Bibel wusste das auch schon. Ne? Zwischendurch ist das auf dem Weg uns irgendwo verloren gegangen und hat gesagt, es ist doch egal, wie ich das äußerlich mich gebe, Hauptsache in meinem Inneren geschieht was. Ja? Aber sowohl die Bibel als auch die moderne Wissenschaft sagt uns, unser Äußeres drückt immer etwas aus von unserem Inneren. Ja? Und manchmal ist es eine Hilfe, unsere Hände mitsamt den Herzen aufzuheben, ja? Weil es eine Beziehung gibt zwischen unserem Körper und unserer Seele und unserem Herz. Psychosomatik nennt man das. Okay, der nächste Vers, Epheser 3, Vers 14, sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt auf Erden. Könnt ihr das mal ausprobieren? Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Knack, 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 knack. Was drückt das aus? Unterwerfung, ja?
Vor allem, du stehst, das ist unfair.
Ich stehe, ja, ich kann mich auch nicht. Also, Unterwerfung, was verbindet man noch damit?
Demut.
Demut, ja?
Aber ein bisschen niederlassen auch.
Nicht niederlassen, zur Ruhe kommen, kann es auch sein, ja? Es gibt ja diese Gebetsbänkchen. Ehrfurcht.
Der vor allem erhöhen dadurch.
Ja. Ja, also vieles, ja, ist auch eine offene Liste. Jeder verbindet damit was anderes, aber man verbindet damit auf jeden Fall etwas. Okay, jetzt ist das auch, die nächste Übung wird spannend. Daniel 9, Vers 18. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Können wir das mal ausprobieren? Nur wer will. Ja, die ersten flüchten. Also
nein,
muss nicht. Achso.
Gut.
Ja, sagt mal, was das für euch ausdrückt oder was ihr damit verbindet.
Das
ist wie im Bett liegen.
Ich bin total wohl.
Ja. Ich sitze oder liege, so weiß ich doch, du bist bei mir. Das ist eine alte Erfahrung des Psalmbeters. Was sonst? Was drückt das noch aus?
Ich habe mal gelesen, dass wenn man auf den Bauch liegt, dass eigentlich die Wirbelsäule einen Schutz bietet.
Mhm.
Für die inneren Organe.
Mhm. Stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen, aber man sagt ja auch, wenn man von Bären angefallen wird oder sowas oder von Tieren mit Hörnern, ja, am besten auf dem Boden liegen, dann ist man am besten geschützt, ja. Hat auch was. Also man entdeckt immer neue Aspekte. Sonst noch?
Ja, auf jeden Fall, ich meine jetzt das ein bisschen, aber wenn ich wirklich so liegen würde, die Arme breit sich hätte, ist es ja gedacht, so, dann bin ich auch nicht abgelenkt.
Ja. Also ich weiß noch nicht mal, ob es da eine Haltung gibt, die damit gedacht ist, weil es gibt auch alte Bilder, Reliefs aus der Zeit, wo die Leute auf dem Rücken liegen und auf dem Boden, also das ist auch kreuz und quer. Da ist sicherlich vieles möglich. Ja, also denkt einfach mal drüber nach, was das für euch sagt. Jetzt könnt ihr nochmal aufstehen. Wir haben hier noch eine Übung körperlicher Art. Psalm 47, Vers 2. Klatscht froh in die Hände, alle Völker. Ausprobieren. Okay, danke schön. Was sagt das aus? Freude, ja?
Begeisterung.
Beifall. Es gibt ja auch verschiedene Arten zu klatschen. Wir haben jetzt gerade eher so diese rhythmische Variante uns da angenähert. Ja, also wenn man jetzt Applaus machen würde, würde man einfach so vor sich hin klatschen. Ist auch Beteiligung. Ja, Rhythmus heißt, ich gehe mit. Ich stimme ein.
Es gibt auch so ein bestimmtes Klatschen für Zugabe.
Ja, genau. Richtig. Okay, der Vers geht eigentlich noch weiter, deswegen müssen wir das jetzt nochmal machen. Klatscht froh in die Hände alle Völker. Nochmal machen, ja. Und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Ja? Jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Ich danke euch, so einen tollen Beifall habe ich noch nie für mein Seminar gekriegt. Danke sehr. Okay, wir machen eine Pause. Ich wollte euch einfach mal mit reinnehmen, zu sagen, es gibt viele verschiedene Weisen, unseren Körper mit reinzunehmen in die Anbetung. Das waren jetzt einfach mal so ein paar Übungen, wo man dran merkt, das, was wir mit unserem Körper machen, macht auch etwas mit unserer Seele. Und die Grenze zum Tanz ist natürlich offen, aber das sind auch die kleinen Dinge, die etwas ausdrücken. Und da wollte ich euch einfach mal helfen, drüber nachzudenken, dass wir hier dahin kommen, Anbetung mit dem ganzen Menschen zu machen. Okay, ich merke, es ist Zeit für eine Pause. Und die machen wir jetzt auch. Wir sehen uns wieder um 9:30 Uhr. Geht's weiter. Okay?